have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und das tun wir jetzt nochmal gegen Ende dieser Woche, gegen Ende der großen Hitzewelle, die die Bundesrepublik ergriffen hat und unter der wir beide leiden, wie wir gerade im Vorgespräch schon festgestellt haben, indem wir einiges besprechen, was in den letzten Tagen rund um die NBA passiert ist. Es gab ja schon im Supporter-Feed zwei kleine Solo-Reactions von meiner Seite zum Giannis-Trade, zu den beiden Deutschen in Charlotte nach dem Draft. Aber zum einen, mein Name ist Lorenzo Ligresti übrigens, möchte ich natürlich wahnsinnig gerne wissen, was der einzigartige Julius Schubert über diese Dinge denkt. Und zum anderen sind noch andere Dinge passiert. Einen wunderschönen guten Mittag, mein Freund. Wie geht's dir?
Einen wunderschönen guten Mittag an dich zurück. Ich muss dich korrigieren. Wir haben im Vorgespräch darüber geredet, dass dich die Hitzewelle sehr mitnimmt. Aber ich komme absolut wunderbar klar hier. Ich habe mich in den Keller verdrückt, wo ich jetzt schon den halben Tag verbringe. Und hier ist unfassbar kühl. Kleine Coco liegt hier neben mir und enjoyt die kalten Fliesen. Ich habe eine Tiefkühltruhe direkt neben mir stehen für kalte Getränke. Also, in mir geht's wunderbar. Klar, wenn ich dann jetzt auch in einer Dachgeschosswohnung wohnen würde, beziehungsweise ich habe letzte Nacht einigermaßen gelitten, weil es schon sehr, sehr warm war. Aber jetzt hier und heute tagsüber hier im Keller kann ich mich absolut nicht beklagen über irgendwas. Ich hoffe, man hört keine Hintergrundgeräusche. Die Heizung ist hier direkt nebenan. Die Tiefkühltruhe macht auch ab und zu mal ein kleines bisschen Lärm. Ich hoffe, das hört man nicht auf den Tonspuren. Aber an sich sitze ich hier oberkörperfrei. Wir nehmen halt ohne Kamera auf dieses Mal. Das ist so ein kleiner Nebeneffekt, weil dieser Keller nicht so hintergrundtauglich ist für unsere Instagram-Reels, die jetzt seit kurzem immer online gehen. Aber long story short, ich komme einigermaßen gut zurecht hier unten. Du nicht so?
Ich nicht so, nee. Und ich habe das quasi impliziert. Also dein Ausweichen in den Keller habe ich interpretiert als
fair.
Das Leiden der Hitzewelle. Nee, ich bin am Anschlag. Ich bin auch mit meiner Freundin, die ebenfalls in einer Dachgeschosswohnung wohnt. Wir sind schon seit 2 Tagen am Hin und Her. Hey, wie viel Grad hast du in deiner Wohnung? Unter 30 ist es selten. Es ist wirklich happig aktuell. Die Nächte gehen einigermaßen. So, du kennst ja meine Wohnung, mein Schlafzimmer in Anführungszeichen. Ich habe eine Maisonette-Wohnung. Mein Schlafzimmer oben musste ich komplett hinter mir lassen. Vor 3 Tagen, das war mir ja vorher schon klar. Unten geht's einigermaßen, weil man eben wenigstens so ein bisschen einen Durchzug hinkriegt nachts. Aber es ist schon happig. Und jetzt freuen wir uns natürlich sehr auf das Ende dieser Hitzewelle am morgigen Tag. Aber ansonsten geht's mir im Großen und Ganzen auch ganz gut. Ganz kurz vielleicht noch, wie war's in London? Erzähl ein paar Sätze, bevor wir zum NBA-Stuff kommen.
Unfassbar schön. Warst du schon mal in London?
Ich habe einen England-Austausch gemacht in der Schule, müsste so 8. Klasse oder so gewesen sein. Und da sind wir auf dem Weg nach Leeds, haben wir einen kurzen Stopp in London gemacht. Aber das waren dann so, weiß ich nicht, 3-4 Stunden. Ich erinnere mich gar nicht genau. Also nein, so richtig in London war ich leider tatsächlich noch nie.
Dann würde ich dir das unbedingt mal ans Herz legen. London im Juni bei gutem Wetter. Ich habe das mit meinem besten Kumpel auch besprochen gehabt, mit dem ich da jetzt vor Ort war. Gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre. Also wenn du mir sagst, es ist warm, es ist Ende Juni, beame mich an einen Ort auf der Welt, alles andere so mal aus vorgelassen, gib mir London. Ich liebe diese Stadt über alles. Bin jetzt zum 4. Mal da gewesen und hab's mal wieder extrem enjoyed, dort 4 Tage zu verbringen. Natürlich vor allem da viel zu laufen, in den ganzen Parks unterwegs zu sein. Wir haben 40.000 Schritte knapp im Schnitt pro Tag dahin gelegt, der Vibe da generell dort dieser Mix zwischen Moderne und diesen alten klassischen Buildings, generell einfach für mich jetzt in Europa zumindest mal meine absolute Lieblingsstadt. War ich zum 3. Mal in den Harry Potter Studios, was immer No-Brainer ist. Ich war beim Harry Styles-Konzert alleine. Das war meine sehr, sehr nice Experience. Zum ersten Mal für mich jetzt auch alleine ein Konzert zu besuchen. Sollte auch jeder mal vielleicht gemacht haben, finde ich. Das ist etwas, was ja auch mal so ein bisschen den Horizont erweitern kann. Vor allem, ich mache generell viele Dinge gerne alleine. Und jetzt mein Konzert alleine mitzunehmen, war eine sehr, sehr coole Experience. Mache ich jetzt gleich nochmal. Mir jetzt spontan ein Ticket für Bruno Mars gekauft am morgigen Montag, wo ich wieder allein hingehe. Das wird auch sehr, sehr cool. Und vor allem war es natürlich auf der einen Seite ein bisschen ärgerlich, dass jetzt dann so viel passiert ist in der NBA. Also wir haben den Trip extra zwischen NBA Finals, Ende und Start der Free Agency gelegt. Und jetzt passiert der Giannis-Trade, über den wir gleich reden werden, der sich ein Jahr lang angebahnt hat, dann genau an dem Morgen, wo ich da im Flughafen schon sitze, und dann der LaMelo-Trade. Und da ist natürlich schon die erste Reaktion so, boah, jetzt würde ich natürlich super gerne eine Podcast-Folge mit dir aufnehmen. Ich würde super gerne in dem Video direkt darüber reden, weil es natürlich zum einen dann natürlich auch brennt, was so die Klicks angeht, aber zum anderen natürlich von mir das Bedürfnis auch da ist, so schnell wie möglich auch darüber zu reden. Das ging jetzt nicht, ich hatte mein Laptop nicht dabei, was aber auf der anderen Seite auch den großen Vorteil hatte, dass ich jetzt abgesehen von diesen zwei, drei kleinen Momenten, wenn mal was passiert ist, nicht wirklich an die Arbeit gedacht habe. Und das ist ein sehr, sehr, ja, sehr, sehr großer Faktor auch gewesen, weshalb wir uns noch für London entschieden haben und da so viel auch gemacht haben in den Tagen. Wenn ich jetzt irgendwo am Strand liegen würde oder so, würde ich vielleicht doch immer mal ein bisschen mehr an die Arbeit denken. Aber dadurch, dass wir halt wirklich so ein straffes Programm hatten, war es zwar körperlich anstrengend und nicht erholsam, aber halt für den Kopf war es extrem erholsam, weil wirklich mehr oder weniger 4 Tage kaum an die Arbeit zu denken, das komplett auszublenden, ein bisschen vom Kopf her Kraft zu tanken für die nächsten Wochen, die jetzt anstehen, der Free Agency. Also long story short, erneut, es waren 4 sehr, sehr geile Tage, wenn er nicht in London war. Dem würde ich das unbedingt ans Herz legen. Vielleicht nicht bei 37 Grad, das ist dann für den einen oder anderen vielleicht doch ein bisschen too much, aber London kann man auf jeden Fall mal mitnehmen.
Alright, das hört sich doch sehr, sehr schön an.
Yes, sir.
Du sagst es. Es sind große Dinge passiert, die wir dann nicht unmittelbar besprechen konnten. Ich habe mich dann dazu entschieden, kleine, ja, Rapid Reactions, wenn man so will, im Supporter-Feed aufzunehmen. Also für diejenigen, die das von euch gehört haben, die wissen jetzt schon ein bisschen, wo ich stehe oder zumindest stand vor einigen Tagen zum Giannis-Trade. Aber ich denke jetzt, die wichtigste Frage zu Beginn dieser Folge, zu diesem kleinen News-Update, das wir machen wollen. Was sagt Julius Schubert zum Giannis Antetokounmpo-Trade zu den Miami Heat?
Gute Frage. Hat jetzt natürlich ein bisschen Zeit, mir das immer wieder durch den Kopf gehen zu lassen und auch so ein bisschen einzuholen, wie so die generelle Stimmung ist und was die Leute so sagen. Ich bin erstmal sehr froh, dass es überhaupt passiert ist, dass diese ganze Gerüchteküche jetzt aufgehört hat zu brodeln und dass wir jetzt wissen, wie die NBA-Karriere von einem der größten Spieler dieser Sportart jetzt unmittelbar weitergehen wird. Ich hätte Giannis gerne bei einem Team gesehen, bei dem er wirklich eine realistische Chance hat, nochmal Meister zu werden. Und ich hätte Giannis gerne als eher so ein Missing Piece gesehen. Und weniger als, okay, du holst ihn dir jetzt rein und startest basically von null mit ihm dann jetzt. Und hast, abgesehen von Giannis, dann nicht mehr viel. Wie realistisch das jetzt war, dass er das Missing Piece irgendwo ist und ihn zu bekommen, ohne so viel abzugeben. Ich stehe natürlich auf einem anderen Blatt. Aber es ist, finde ich, ein bisschen schade, dass Giannis jetzt irgendwo hingegangen ist und wir jetzt sagen, okay, gut, cool, aber Meister wirst du halt jetzt auch nicht mit dem Team. Und es kommt ja auch nicht so oft vor, dass jetzt diese absoluten Top-5-Spieler in der NBA dann ihr Team wechseln und du dann trotzdem sagst, ja, okay, das ändert natürlich sehr viel und das ändert auch viel so, was die NBA-Landschaft angeht, aber es ändert jetzt nicht wirklich viel im Titelkampf. Und das finde ich ein bisschen schade. Siehst du es ähnlich?
Ja, ich sehe das ähnlich. Ich hatte mir auch schon fast gedacht, ich glaube, ich habe in der Supporter-Folge dann sogar irgendwie was nach dem Motto gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass Julius da ähnlich skeptisch ist wie ich, was das Ganze angeht. Der Kader ist jetzt erstens natürlich schon ziemlich dünn drumherum, vor allem wenn wir bedenken, dass es gut sein kann, dass man Norman Powell in der Free Agency verlieren wird. Und selbst wenn Powell bleibt, also dann sprechen wir halt von einem Kern oder von einer Starting Five mit Davion Mitchell, Norm Powell, Andrew Wiggins, Giannis, Bam. Das ist eine super Starting Five, was die Defense angeht, auch wahrscheinlich irgendwo, was die Offense angeht. Da habe ich gleich noch ein paar Gedanken dazu. Ich mache mir keine allzu großen Sorgen um die Offense in der Regular Season. Ich denke, Giannis hat bewiesen, wenn er fit sein kann, was halt auch ein großes Wenn ist, aber das ist auch nochmal ein separater Punkt, dass er ein Team zu einer sehr guten Regular Season Offense tragen kann. Ich frage mich aber, jetzt teile ich die Gedanken zur Offense doch einfach direkt, wie wird das aussehen? Weil wir haben ja jetzt in der letzten Saison ziemlich positiv und es hat über weite Strecken ziemlich gut funktioniert, über die Heat mit ihrem neuen Offensivsystem, mit dem Abkehren von Ballscreens, mit der ständigen Gefahr, die von mehreren Herden ausgestrahlt wird. Und wir haben jetzt einen Playoff-Run gesehen mit zwei Teams in den Finals, die sich offensiv sehr dadurch ausgezeichnet haben, ein flüssiges System zu haben, mehrere Spieler zu haben, die jederzeit attackieren können. Und da mache ich mir schon Sorgen, dass diese neuen Miami Heat sehr, sehr abhängig davon sein werden, wie Giannis Antetokounmpo sie tragen kann offensiv, weil sie mit Jaime Jaquez, den Sixth Man of the Year Kandidaten oder Finalisten der letzten Saison verloren haben, weil sie mit Tyler Hero ihren wahrscheinlich besten Perimeter-Creator verloren haben und weil sie eventuell jetzt mit Norman Powell noch ihren Borderline-All-Star zu Beginn der vergangenen Saison offensiv verloren haben. Das ist schon echt viel, was da jetzt fehlt an offensiver Feuerkraft. Plus die Sorgen um Spacing. Ich glaube nicht, dass Bam Adebayo jetzt plötzlich, vielleicht wird er wieder ein paar Dreier mehr nehmen. Ich glaube nicht, dass er jetzt durch sein 83-Punkte-Spiel und durch sein leicht erhöhtes Dreiervolumen plötzlich zu einem Stretch-Big und zu einem wahnsinnigen Gefahrenherd von jenseits der Dreierlinie sich entwickeln konnte. Ich traue Spoelstra zu, dass er da Lösungen findet. Das ist gar keine Frage. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass die Heat noch nicht fertig sind. Da muss jetzt noch was passieren, um den Kader etwas auszufüllen. Aber sowohl was die Tiefe und die Feuerkraft von der Bank aus angeht, als auch was generell so das offensive System angeht, ich habe da schon relativ große Fragezeichen, selbst wenn Giannis topfit ist und auf dem Level No-Brainer Top-5-Spieler, auf dem er agieren kann, auf dem er auch letzte Saison agiert hat, als er fit war. Und wie gesagt, das ist ja auch ein großes Wenn. Ja, ich bin, auch wenn ich, nachdem ich jetzt noch ein paar Tage zum Reflektieren hatte, ich bin weiterhin einigermaßen skeptisch, aber ich verstehe eben auch, warum man es gemacht hat. So, die Heat sind eine Franchise, die immer auf der Jagd sind nach dem nächsten Superstar, der sich ihnen anschließen möchte. In den letzten Jahren hat man da immer wieder den Kürzeren gezogen bei Damian Lillard und Co. Und jetzt hatte man die Chance, Giannis zu kriegen. Ich denke, wir können jetzt auch nicht hier sitzen und sagen, der Gegenwert ist ein absurdes Paket. Wie können sie das abgeben? Natürlich nicht. Das ist, glaube ich, schon irgendwo ein fairer Gegenwert. Die Fragezeichen sind groß, aber ich kann auch nachvollziehen, warum man jetzt diesen Schritt gegangen ist und sich den Superstar sichern wollte und alles andere drumherum sich jetzt noch zeigen wird.
Mhm. Man muss halt auch immer so ein bisschen die Alternative betrachten. Was wäre, wenn die Heats jetzt nicht gemacht hätten? So, die wären halt auch bloß nicht Meister geworden in der kommenden Saison und mit diesem Kern irgendwann mal. Die Heat sind im Niemandsland der NBA versunken, in den letzten Jahren im Mittelfeld, so ein bisschen auch in der sportlichen Irrelevanz, wenn man das einigermaßen so sagen kann. Und sportlich irrelevant wird man jetzt mit Giannis nicht sein. Und im Niemandsland bist du auch nicht, wenn du Giannis, Bam, mit Spo als Coach an der Seitenlinie hast. Ich finde es gut, dass sie es gemacht haben. Ich finde es richtig, dass sie es gemacht haben. Und sie geben sich zumindest eine Chance jetzt durch weitere Moves, wenn sie den Kader auffüllen, wie auch immer das dann aussieht. Sie geben sich zumindest eine Chance, in die Playoffs zu kommen, dort Playoff-Serien zu gewinnen und es aufzunehmen mit den Pacers, den Celtics, den Knicks. Ich sage nicht, dass die Chance hoch ist, aber sie ist nicht bei null, so wie sie es wäre, wenn sie jetzt nicht für Giannis getradet hätten. Ich teile deine spielerischen und sportlichen Sorgen zu 100%. Spacing ist ein riesiges Problem. Wir dürfen nicht vergessen, die Bucks hatten ihre Probleme in all den Jahren, aber sie hatten so roundabout in jedem der Jahre seit 2019 waren sie entweder in der Top 5 oder knapp außerhalb der Top 5 bei ihrer Dreierrate. Also wenn es darum ging, wie viele Dreier sie genommen haben. Sie waren Erster und Zweiter bei der Dreierquote in den letzten beiden Jahren. Giannis ist es gewohnt gewesen, neben einem Stretch Big zu spielen, mit guten Shootern an seiner Seite. Und das wird jetzt anders sein. zu dieser Stretch-Big-Sache. Bam hat sich verbessert in den letzten Jahren, nimmt mehr Dreier, trifft mehr Dreier. Aber, da habe ich auch ein Stat gefunden, es nahmen 98 Spieler, mindestens 600 Dreier in den letzten beiden Jahren und Bam rankt auf Platz 89 bei der Quote, was diese 98 Spiele angeht. Bam ist kein Stretch-Big und wenn Defenses weghelfen können von Giannis, von Bam, und du dann aber auch keine elitären Shooter an deren Seite hast, du hast Norman Powell angesprochen, wenn er bleibt, cool, er ist einer der besten Shooter der Welt, aber wir wissen nicht, ob er bleibt. Und abgesehen davon ist dann nicht wirklich viel Shooting und Spacing drumherum. Defensiv mache ich mir da keine Sorgen, wenn du so ein Frontcourt hast, Rebounding-mäßig, die sind auch einigermaßen athletisch dann mit Bam, mit Wiggins, mit Giannis. Die Tiefe ist halt ein großes Problem. Bobby Portis wird da ein bisschen helfen, kann die Second Unit anführen, bringt ein bisschen von diesem Shooting auch rein, was wir jetzt gerade angesprochen haben. Aber da wird Spo schon wirklich zaubern müssen, damit das gerade auch in den Playoffs eine sehr gute Offense wird. Aber die Heat haben in den letzten Jahren gezeigt, dass sie aus wenig auch einigermaßen viel machen können und overperformen können. Und Spo hat gezeigt, dass er junge Spieler entwickeln kann, dass er als Coach Spieler in die Position bringt, dort gut zu spielen, in Miami besser zu spielen, als sie es irgendwo anders tun würden. Man ist 2023 in die Finals gekommen, als 8er Seed, auch ohne jetzt die krassesten Rollenspieler zu haben. Du startest halt mit den Stars und die hast du jetzt mit Giannis und Bam. Du hast den Coach in der Seitenlinie und da musst du gucken. Du hast die Mid-Level womöglich zur Verfügung. Du hast eventuell Veterans, die du reinholen kannst, die Bock haben, in Miami zu spielen und die Bock haben, an der Seite von Giannis und Bam zu spielen. Und dann musst du halt so ein bisschen drauf hoffen, beziehungsweise drauf setzen fast schon, dass Spo da noch 1, 2, 3, 4 Spieler aus dem Hut zaubert, die sich in der kommenden Saison dann zu Rotationsspielern entwickeln können. Und das wollen wir nicht ausschließen. Spo hat immer wieder gezeigt, dass Rookies, Spieler, die zu Beginn ihrer Karriere dann dort in Miami sind, die Erwartungen übertreffen können und auf einmal Playoff-Minuten spielen können, wenn sie das bei irgendwelchen anderen Teams wahrscheinlich nicht können. Also, dass Spo da ist als Head Coach, macht mir schon ein bisschen Hoffnung. Das macht mich optimistisch, dass es funktionieren kann. So dieser Building-Block aus Giannis, Bam und Spo, auf dem kannst du schon aufbauen. Es wird nicht einfach, darauf aufzubauen, aber du kannst darauf aufbauen. Dementsprechend, wir wollen die Heat, zumal wir jetzt eh noch nicht wissen, wie ihr Kader aussehen wird, jetzt noch nicht komplett dann irgendwie rausschmeißen aus irgendwelchen Contender-Rankings und Predictions. Es wird schwer, aber ausschließen wollen wir es auf jeden Fall nicht. Oder wie siehst du das?
Nee, da würde ich dir absolut nicht widersprechen. Und ich hatte das auch in der Supporter-Folge schon gesagt. Ich glaube, für die NBA und für uns als neutrale Beobachter, die es jetzt weder mit den Heat noch mit den Bucks noch mit irgendeinem anderen der Beteiligten halten, ist das eine gute Sache. Ich glaube, die NBA ist besser dran mit Giannis Antetokounmpo, der zusammen mit den Miami Heat versucht, sich da in die Top 4 oder vielleicht sogar ins Titelrennen mit einzumischen, als dass Giannis weiterhin in Milwaukee versauert. Und deswegen, ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir uns da sehr einig. Kleiner Shoutout und kleiner Hinweis an der Stelle. Liebe Grüße an meinen Homie Nico. Der ist nämlich Bucks-Fan, riesiger Giannis-Fan gewesen in den letzten Jahren. Und der war im Moment, als dann der Trade passiert ist, weil ich glaube, dass Bucks-Fans vorbereitet waren auf die ganze Geschichte. Und vielleicht sogar der ein oder andere Bucks-Fan der Meinung war, das Ganze hätte schon ein Jährchen früher passieren sollen oder so. Er war einfach nur heilfroh, dass es nicht nach Boston ging, wegen einer gewissen Rivalität, die da dann doch zu bestehen scheint. Also Giannis im Celtics-Trikot hätte ihm anscheinend das Herz gebrochen. Das könnt ihr übrigens auch hören, kleiner Hinweis an der Stelle. Am Ende dieser Folge werdet ihr nochmal ein Segment zu hören bekommen, das ich mit diesem Nico aufgenommen habe, denn er ist in unserer Fantasy League. Ich spiele ja Fantasy Basketball übrigens, das wissen viele, glaube ich, tatsächlich gar nicht. Er ist Letzter geworden und wir hatten uns darauf geeinigt, dass die Bestrafung für den Letztplatzierten sein muss, dass er sich hier in unserem kleinen, aber feinen Podcast rechtfertigen muss, für den Stuss, den er da zusammengespielt hat im Fantasy Basketball. Das haben wir vor ein paar Wochen schon aufgenommen, die Geschichte, aber jetzt bietet es sich an, das mal hier ans Ende der Folge zu klatschen. Wenn ihr Bock habt, bleibt dran, hört es euch an. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Den restlichen Basketballteil, die restlichen Analysen werden wir natürlich vorher jetzt noch abhandeln. Die Frage an dich, Julius, wollen wir beim anderen großen Trade weitermachen oder möchtest du noch ganz kurz deinen Senf zu dem anderen Thema dazugeben, zu dem ich bereits Takes abgelassen habe im Supporter-Feed, nämlich zu Hannes Steinbach und Christian Anderson bei den Charlotte Hornets?
Ach, lass uns das dann einfach in dem Zusammenhang machen, wenn wir dann jetzt gleich darüber reden.
Naja,
lass uns gerne zuerst kurz über die LaMelo-Sache reden. Ich bin sehr gespannt, was du von diesem Trade hältst, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, weil unsere Meinung zu LaMelo in den letzten Jahren ja relativ weit auseinanderging, dass auch unsere Meinung zu dem Trade auseinandergeht. Wer ist dein Gewinner dieses Trades?
Oh, so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, tatsächlich.
Mhm.
Der Gewinner meines Trades. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Trade ist, bei dem wir in 2 Jahren hier sitzen und sagen, hey, da sind beide Teams, beide Seiten ganz gut weggekommen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, es ist ein Trade, bei dem beide Seiten nicht so happy sind mit dem... Es ist ein ganz komisches... Also es ist, glaube ich, ein ausgeglichener Trade.
Okay, lass mich die Frage anders formulieren. Hättest du LaMelo Ball für diesen Gegenwert in dieser Situation weggetradet?
Von außen betrachtet nein, aber der Fakt, dass es die Hornets gemacht haben, lässt mich nachdenklich werden. Also die Hornets scheinen ja jetzt hier mit der Meinung gewesen zu sein, und da sind wir uns anscheinend einig, der Gegenwert ist absolut, Nas Reed ist ein toller Spieler, man bekommt ein paar Picks, ein paar Swaps, aber der Gegenwert ist jetzt absolut nicht auf dem Level, was man erwarten würde, was man bekommt für einen, wie alt ist er, 25, 26? Lass mich kurz gucken. Auf jeden Fall noch nicht in seinen Prime-Jahren. 24 sogar erst. Wird jetzt bald 25, Mitte August. Für einen Borderline-All-NBA-Spieler, und das war er, oder zumindest mal Borderline-All-Star, und das war er in der vergangenen Saison, das ist nicht der Gegenwert, wo man sich denkt, hey, das, okay, sehe ich. Und das lässt mich sehr skeptisch sein. Also ich war ja sowieso schon einer der größeren LaMelo-Skeptiker, muss man wahrscheinlich sagen. Warum trennen sich die Charlotte Hornets zu einem nicht bombastischen Gegenwert? Zu diesem Zeitpunkt, nach der besten Saison, die sie hatten in den letzten zig Jahren in der Geschichte dieser Franchise, wo er ja ein integraler Bestandteil davon war und der Anführer war dieser tollen neuen Bewegung, warum trennt man sich jetzt vom Franchise Point Guard? Und ich interpretiere da rein, die Charlotte Hornets glauben nicht daran, dass sie in den nächsten, sagen wir, 3 bis 5 Jahren mit LaMelo Ball als zentralem Bestandteil die nächsten großen Schritte in ihrer Franchise-Trajektorie gehen können. Und das ist eine Meinung, die ich teile. Und auf der anderen Seite der Medaille, der Gegenwert, wie du sagst, er ist nicht wahnsinnig riesig. Ich glaube nicht, dass hier jetzt irgendjemand sich hinstellen kann und sagen kann, das ist ein katastrophaler Trade für die Timberwolves. Aber ich persönlich glaube nicht, dass das die Timberwolves jetzt signifikant näher dran gebracht hat an einen NBA-Titel.
Okay, lass uns doch mal mit der Timberwolves-Seite anfangen, weil du jetzt auch gerade damit geendet hast. Sind die Timberwolves jetzt auf einem Level mit den West-Giganten aus San Antonio und Oklahoma City? Nein, aber ich glaube, sie sind signifikant besser geworden und sind deutlich näher rangekommen an diese Top-Teams. Ich liebe den Fit von LaMelo in Minnesota. Ich glaube, er wird alles verändern dort, wenn er fit bleiben kann, für Anthony Edwards, für Rudy Gobert und das Team dort. Die Timberwolves hatten massive Point Guard Probleme in den letzten Jahren. Sie waren zu abhängig von dem uralten Mike Conley, von den jungen Talenten, die man potenziell mal in dieser Rolle gesehen hat langfristig. Kam auch nicht viel. Sie rankten auf Platz 28 letzte Saison bei den potenziellen Assists pro Spiel. Ball Movement war ein großes Problem. Es fehlte dieser Lead Guard, dieser elitäre Facilitator, Playmaking Guard, der die Kollegen besser macht. Anthony Edwards kann viele Dinge, aber Anthony Edwards ist noch niemand und wahrscheinlich niemals jemand, der wirklich die Kollegen extrem viel besser macht. Mit seinem Playmaking, mit seinem Passing, mit der Art und Weise, wie er die Fäden eine Offensive zieht. Minnesota hat in den letzten Jahren immer wieder klargemacht bekommen, dass sie nichts zu tun haben mit dem Titelrennen, trotz zwei Conference Finals in 3 Jahren, trotz, dass man ein Team war, was immer wieder auch die Erwartungen übertroffen hat in den Playoffs und gezeigt hat, dass man in den Playoffs einen Schritt noch machen kann und eine Schippe drauflegen kann. Und trotzdem waren sie Jahr für Jahr extrem weit weg. Vor allem jetzt auch in der letzten Saison. Es war klar, sie brauchen einen Point Guard und es war auch klar, sie haben kein Cap Space und limitierte Assets nach dem Rudy Gobert Trade. Und ich glaube nicht, dass man einen besseren Spieler, einen besseren Lead Guard hätte bekommen können für die Assets, die man jetzt noch hatte. Und dementsprechend liebe ich diesen Deal aus Sicht der Minnesota Timberwolves. LaMelo Ball hatte das 12. Estimated Plus Minus unter allen Spielern. Das ist eine der wenigen All-in-One Advanced Stats, auf die ich etwas gebe. Nur Nikola Jokic verbesserte das True Shooting seiner Kollegen in der letzten Saison mehr, wenn er auf dem Parkett stand, als LaMelo Ball. Und gerade wenn wir die letzten Playoffs gesehen haben, Ant-Man, der immer wieder gedoppelt wurde, Ant-Man, der im Pick-and-Roll kreieren musste in einem Angriff nach dem anderen. Das hat nicht so gut funktioniert. Edwards ist ein herausragender Scorer. Er ist womöglich einer der 5, 6, 7, gut, er ist auf jeden Fall einer der 7 besten Spieler der NBA, aber ist womöglich einer der 5 bis 6 besten Spieler der NBA. Aber er ist halt kein Facilitator. Und dass er jetzt so jemanden an seiner Seite hat, der ihn so entlasten wird, der so viel defensive Attention auch auf sich ziehen wird, das wird sein Leben so viel leichter machen, weil er einfach mehr von dem machen kann, was er halt am besten kann. Rudy Goberts Leben wird einfacher. Und wenn ich jetzt an dieses Team denke, du hast einen der besten Backcourts der NBA mit Ball und mit Edwards. Wenn beide fit sind, kann man dauerhaft einen der beiden auf dem Parkett stehen haben. Du hast dann athletische Wings, Dosunmu und McDaniels und dann halt einen Rudy Gobert als Anker in der Mitte. Das ist eine Starting Five, die ziemlich perfekt zusammenpasst. Von der Bank dann noch jemanden wie DiVincenzo, eventuell je nachdem, wann er dann zurückkommen wird. Bank und Frontcourt-Tiefe sind ein Problem. Es ist nicht alles perfekt. Aber dieses Team ergibt so viel mehr Sinn von einem Moment auf den anderen durch diesen Trade. Klar, alles hängt davon ab, wie fit er sein kann. Aber dass du hier auch 2 Spieler hast, die so viele Dreier nehmen, so viele Pull-Up-Dreier nehmen, die das Parkett so auseinanderziehen, jeder von beiden kann elitär kreieren. Ich liebe diesen Deal für Minnesota, weil sie halt irgendwas machen mussten. Ähnlich wie Miami, nicht so komplett identisch, aber Minnesota musste ja auch in den letzten 3 Jahren lernen, okay, wir haben halt nichts zu tun mit dem Titelrennen, wir sind gut, aber nicht sehr gut, irgendwas muss sich halt ändern. Und wenn du halt zu dem Entschluss kommst, du brauchst diesen Guard, wen willst du denn holen? Willst du dir Ja Morant holen? Möchtest du jetzt für De'Aaron Fox traden? Darius Garland steht nicht mehr zur Wahl. Trae Young hat jetzt in Minnesota sein Zuhause, in Washington sein Zuhause gefunden. Ich glaube nicht, dass man den besseren als LaMelo Ball hätte bekommen können.
Da bin ich nicht so weit weg von diesem Standpunkt. Vor allem, weil, wie gesagt, der Gegenwert halt nicht riesig war. Trotzdem, die Verletzungssorge ist eine riesige. Er hat jetzt 72 Spiele gemacht in der vergangenen Saison, was das absolut höchste der Gefühle ist für ihn. Die Jahre davor waren es 47, 22, 36, einmal 75, das war in seiner Sophomore-Season, wo er dann noch All-Star wurde.
Einhaken?
Ja.
Du hast gerade gesagt, 270 plus Songs. In beiden dieser Songs hatten die Hornets eine Top 10 Offense laut Clean the Glass. 2022 hatte man die 6. mit einem lächerlichen Kader. Und letzte Saison die 7. Bauchgefühl sagt eigentlich, dass es höher war, weil man die 2. nach dem 1. Januar hatte, aber overall auf die ganze Saison gesehen war es dann halt die 7. Das heißt, wenn er fit war und wenn er 70 plus Spiele gemacht hat, dann hatten seine Teams elitäre Offenses mit limitierten Möglichkeiten. In den 3 Jahren dazwischen rankt er auf Platz 30, auf Platz 27 und auf Platz 29. Das sagt schon relativ viel auch aus über LaMelo Ball.
Schon, ja. Es sagt dann aber auch viel aus, dass sie in seiner, also der Mann hat noch kein einziges Playoff-Spiel absolviert in seiner Karriere. Richtig. Weil sie 3 Mal im Play-In gescheitert sind. Was alle 3 Mal unter anderem daran lag, dass er ziemlich katastrophal gespielt hat im entscheidenden Spiel. Das ist eine super kleine Sample-Size. Aber ein Team, das zwei Jahre in Folge in den Conference Finals war und jetzt zu dem Schluss kommt, okay, wir brauchen noch ein großes Puzzleteil, um diesen nächsten Schritt zu gehen, dass dieses Puzzleteil dann erstens riesige Gesundheitsfragezeichen hat. Zweitens, ich glaube, also dass der Fit, mache ich mir keine großen Sorgen. Ich denke schon, dass es irgendwie machbar ist. Aber LaMelo ist ein extremer High-Usage-Spieler, der natürlich ein fantastischer Passgeber ist und in der Lage ist, dieses Team auf ein neues Level zu heben, ohne zu viele Touches wegzunehmen von Anthony Edwards, der ja weiterhin der beste Spieler dieses Teams sein muss. Trotzdem glaube ich nicht, dass das super smooth wird, weil LaMelo dann eben doch sich über viele Jahre seiner Karriere, das ging jetzt in eine stark richtige Richtung in der vergangenen Saison, aber er hat trotzdem immer noch diese Tendenzen drin mit einfach nur Ballen und wilde Dreier und wilde Turnover. Ich glaube nicht, dass das von Anfang an so der perfekte Faust aufs Auge Fit ist. Er wird der Defense schaden, auch wenn ich da den Timberwolves sehr zugute halten muss, dass man es eben geschafft hat, Rudy Gobert zu behalten. Und ich denke, wenn es ein Team gibt, das die schlechte Defense von LaMelo auffangen kann, dann sind es wahrscheinlich die Timberwolves. Und er hat eben keinerlei Track Record in diesen Spielen, für die er ja jetzt geholt wird. Ich bin nicht super negativ eingestellt. Wie gesagt, der Gegenwert ist nicht so hoch, dass ich jetzt hier die Hände über dem Kopf zusammenschlage. Ich sehe den Fit und ich sehe auch die Welt, in der das alles zusammenläuft und einen ziemlich geilen Ceiling-Outcome haben kann. Ich sehe nur ziemlich große Fragezeichen, dass wir tatsächlich dieses Ceiling-Outcome erleben werden.
Verstehe ich absolut. Du musst halt dann auch ein gewisses Risiko eingehen. Wenn du für so einen Spieler tradest und halt auch nicht viel hast, was du für ihn abgeben kannst, dann kommt das halt mit Risiken. Irgendwo muss es ja Abstriche geben. Und entweder du machst Trades halt von vornherein für einen nicht so guten Spieler, dann würden wir halt ja auch sagen, okay, gut, ist halt ein Trade. Sie haben jetzt keinen besonders tollen Spieler reingeholt, wird nicht viel verändern. Aber wenn du halt einen wirklich guten Spieler reinholen möchtest, wie du ja selber gesagt hast, ein Borderline All-NBA, Borderline All-Star-Level-Spieler, dann musst du halt irgendwo Abstriche machen. Und das ist dann halt beim Verletzungsrisiko, das ist dann halt vielleicht bei der Defense. Aber du kriegst halt nicht einen Spieler von dem All-NBA-Kaliber ohne Risiken, ohne Fragezeichen für den Gegenwert. Was ich mich halt jetzt ganz spontan so ein bisschen gefragt habe, als du gerade geredet hast, wenn den Timberwolves halt klar war, sie brauchen einen Point Guard, dann hätten sie halt wahrscheinlich auch schon für Darius Garland oder Trae Young traden können, weil gerade Young halt diesen Track Record, den du ja gerade bei LaMelo bemängelt hast, zu Recht, den bringt dir halt mit. Also wenn Minnesota halt zu der Erkenntnis kommt, es war noch immer sie zu der Erkenntnis gekommen sind, hoffentlich nicht erst jetzt im Mai, das wäre ein bisschen spät, aber zu dieser Erkenntnis, wir brauchen einen Point Guard, wenn ich überlege, für wie wenig Gegenwert ein Trae Young nach Washington ging, dann hätte Minnesota halt auch da schon eingreifen können.
Oder wahrscheinlich. Oder selbst mit Ja, den du gerade genannt hast. Also natürlich ist LaMelo.
Aber da würden wir auch über Fragezeichen reden bei Ja.
Ja, aber da ist halt der der Gegenwert war jetzt nicht riesig. Lass uns doch vielleicht einmal noch mal kurz das Paket hier verlesen, damit die sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht nicht so hundertprozentig auf dem Schirm haben. Die Wolves bekommen LaMelo Ball und Josh Green. Darf man, glaube ich, auch nicht komplett unter den Tisch kehren. Das ist sicherlich ein Rotationsspieler für Minnesota. Geben ab Naz Reid. Wollen wir da jetzt diese ganze Fan-Favorite-Komponente und dass es tausende Menschen in Minneapolis gibt, die Naz Reid-Tattoos haben und so weiter. Das wollen wir jetzt gar nicht unbedingt aufmachen, das Fass. 2033er Unprotected First. 3 First-Round-Pick-Swaps, 28, 29, 30 und 3 Second-Round-Picks. Das ist mehr oder weniger, haben wir jetzt gerade gesagt, das ist kein verrückter Gegenwert für einen Spieler vom Kaliber LaMelo Ball, aber das ist mehr oder weniger die restliche Schatztruhe, die sie noch hatten. Wohingegen du einen Trae Young, wie wir ja, wie du gerade sagst, bewiesenermaßen gesehen haben mit den Wizards Trade, oder einen Ja Morant, den kriegst du, glaube ich, aktuell für im Grunde gar nichts. Und da ist dann natürlich, das Ceiling ist mit LaMelo Ball höher als mit Ja Morant. Aber das Risiko ist halt auch niedriger, weil du dann trotzdem noch ein bisschen was wenigstens in der Hinterhand hast, um das Roster aufzufüllen. Sie haben ein riesiges Loch auf der 4 aktuell jetzt tatsächlich. Ich denke mal, wie wird die Starting Lineup aussehen? Ayo auf der 3 nominell?
McDaniels oder sicherlich. Der 3?
Ja genau, also McDaniels dann auf der 4, Gobert auf der 5. Dann hast du auf den großen Positionen von der Bank eigentlich nur noch Joan Berenjay, der jetzt nicht wahnsinnig viel zeigen konnte in seiner Rookie-Saison. Und Karl Anderson, der 57 Jahre alt ist. und sich bewegt, als wäre er 67 Jahre alt. Ja, ich, und also dann, wie du sagst, finde ich einen guten Gedanken. So, warum dann nicht lieber einen Garland, den du auch für weniger bekommen hättest? Oder einen Trey, wo du ähnliche Cases machen kannst. Hey, dieses Profil brauchen wir. Und das ist der Outcome, der rauskommen kann. Aber wir haben halt nicht alles aufs Spiel gesetzt, was wir noch so haben.
Im Karton. Also ich hätte lieber Trey als LaMelo. Bei Garland, ganz schwer, müsste ich mir jetzt intensiver Gedanken machen. Aber ich habe hundertprozentig lieber LaMelo in diesem Team als Ja Morant. Selbst wenn du weniger noch für Ja bezahlt hättest.
Okay. Wir sollten vielleicht noch dazu sagen, dass sie, um diesen Trade möglich zu machen, Julius Randle nach Brooklyn gedumpt haben, was wahrscheinlich alternativlos war. Es ist natürlich jetzt ein bisschen happig, dass du sowohl Randle als auch Naz Reid verlierst. Was ich gerade gesagt habe, die Tiefe auf den großen Positionen ist dann jetzt halt gar nicht mehr da. Und man hat Ayo Dosunmu einen 5 Jahre 112 Millionen Vertrag gegeben. Was jetzt kein Scheißvertrag ist, wo ich jetzt aber auch keine Jubelsprünge machen würde, wenn ich Timberwolves-Fan wäre.
Ja, hatten halt nicht wirklich eine Wahl. Also wenn du jetzt halt wirklich all-in bist und die Wolves, die keinen ihrer First-Round-Picks bis 2034 mehr kontrollieren, sind all-in. All-in, aber mal sowas von den Großbuchstaben, da kannst du halt Dosunmu nicht verlieren.
Ja, und
dementsprechend hast du ja wahrscheinlich ein bisschen geoverpaid, aber alternativlos. Dann lass uns doch, bevor wir zur Charlotte Hornets-Seite jetzt nochmal intensiver kommen und bevor ich erkläre, warum ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass die Hornets hier gemacht haben, und ich glaube, sie werden sich in den Arsch beißen dafür, ganz kurz über Holy reden, die mal wieder erwähnt werden müssen, gerade bei dem Wetter.
Ja, bei dem Wetter müssen sie einmal mehr erwähnt werden, da hast du recht. Ich habe hier gerade einen schönen gekühlten Hydration neben mir gehabt, der jetzt allerdings in den ersten, wie lange nehmen wir auf, knapp 40 Minuten dieser Aufnahme bereits leer ist. Ich werde gleich, während du irgendwie redest, werde ich mich mal kurz wegschleichen und mir Nachschub holen. Bei Holy gibt es nicht nur jetzt zur Sommerzeit, aber eben insbesondere jetzt zur Sommerzeit. Wir haben euch ja von der Hydration-Kampagne erzählt, die im Zuge der WM gestartet wurde. 3 neue Hydration-Sorten: Blueberry, Aprikose und mein persönlicher Favorit Green Apple, der halt wirklich so richtig schön Apfelschorle-Vibe hat. Ist Apfelschorle so ein großes Ding, wie es hier im Süden ist? Bei euch?
Ich denke schon.
Okay. Das freut mich.
Ich hatte früher immer Apfelschorle mit zur Schule. Keine Ahnung, bis zur 9. Klasse oder so. Jeden Tag eine Flasche Apfelschorle.
Ja, nice. Mich erinnert Apfelschorle immer an die Jugendfußballturniere damals. Da war dann Apfelschorle war so das Go-To-Getränk, das man sich gehört hat mit den Wurstwecken zusammen oder mit den Pommes und oder was auch immer.
Ich hatte mal einen Homie, der hat dann auch angefangen, wir hatten relativ viel Goldkrone getrunken in meiner Anfangszeit, so mit 16, und dann halt gemischt mit edlem Eistee. Und dann hat irgendwann so ein richtig verrückter Homie von mir angefangen, Goldkrone mit Apfelschorle zu mischen. Da war ich dann aber raus.
Ist Goldkrone eine Biermarke? Oder was ist Goldkrone?
Nee, Goldkrone ist, warte mal, ich jetzt hier, Goldkrone.
Ein Weinbrand, der in den 70er Jahren in der DDR entwickelt wurde.
Genau, ein Weinbrand. Kennst du Goldkrone nicht?
Nee, ich habe auch die, also jetzt, wo ich die Flasche vor mir habe, noch nie gesehen.
Oh doch, war bei uns damals Standard, halt so mit gutem, so Pfirsich-Eistee im Sommer, war das eine sehr wilde Kombi. So einer meiner ersten Mischen. Damals mit 16 oder so war regelmäßig Goldkrone First Choice. An guten Abenden wurde da eine ganze Flasche weggemacht.
Wie dem auch sei, wir wollten über Holy sprechen. Die Aktion mit den Gratisprodukten nach den Deutschlandspielen, die ist jetzt wiederum vorbei. Da haben einige von euch zugeschlagen. Aber es gibt trotzdem weiterhin in der Hydration-WM-Kampagne einiges zu ergattern. Unter anderem bekommt ihr wisst Bescheid, ihr dürft eure Bingo-Karten ein Kreuzchen machen. Ihr dürft euren Shot trinken. Double Stepback Bingo. Das Starter-Set Deluxe kostet mit unserem Code DS, mit dem ihr 10% auf alles spart, nicht nur auf das Starter-Set Deluxe, aber bezogen auf das Starter-Set Deluxe spart ihr da eben auch 10%. Da kostet das Teil nur 54 Euro. Ihr bekommt die gesamte Palette des Holy-Sortiments einmal zum Durchprobieren und ihr bekommt aktuell jetzt noch bis zum 19.07. einen Thermoshaker im coolen schwarz-goldenen Deutschland-Design. Und es gibt bei Holly wie immer eben auch diverse andere Dinge zu entdecken. Eine Vielzahl an Produkten, eine Vielzahl an Produktlinien. Die besten Energy Drinks, Hydrations, Ice-Teas und Milkshakes im Game. Stichwort Milkshakes. Vielleicht kommt da bald was Neues, aber wir dürfen noch nicht drüber sprechen. Checkt das Ganze einfach liebend gern mal aus. Damit tut ihr euch was Gutes an diesen heißen Sommertagen mit geilen, kühlen Getränken, die dann auch noch nicht auf die Hüften gehen und nicht auf die Umwelt gehen, weil Verpackungsmüll eingespart wird beispielsweise. Da ist kein Bullshit drin, da ist kein Zucker drin. Gönnt euch das Ganze. Wie gesagt, Code DS, den Link findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Und ihr unterstützt dann auch noch uns ein bisschen und signalisiert den Damen und Herren bei Holy, hey, mit den Double Stepback Jungs wollen wir weiterhin zusammenarbeiten. Und die Charlotte Hornets haben sich gedacht, hey, wir wollen nicht weiterhin mit LaMelo Ball zusammenarbeiten, um mal wieder eine ganz saubere, smoothe Überleitung zurück zum Inhalt zu finden. Die Hornets-Seite, wie gesagt, ich habe es vorhin schon angerissen, mir sagt dieser Trade, dass die Hornets nicht daran glauben, dass LaMelo Ball ein zentraler Bestandteil der Planungen sein sollte, wenn man die nächsten Schritte gehen will. Die Hornets haben sich natürlich sehr viele Jahre lang unter der Federführung von Michael Jordan als nicht gerade super kompetente Franchise präsentiert. Ich bin der Meinung, das hat sich ganz schön gedreht in den letzten Jahren. Die Entscheidungen der letzten Jahre, beispielsweise im Draft, der Kobe White Trade letztes Jahr. Also das spricht alles dafür, dass die Herren und Damen im Front Office wissen, was sie tun. Ich bin bei dir, ich sehe vollkommen, und du darfst gleich den Case machen, dass man sich hier vielleicht in den Arsch beißt in ein, zwei, drei Jahren. Aber ich denke mal, der Gedanke war, wir haben diese Aktie LaMelo Ball. Wir sind der Meinung, dass diese Aktie nach der vergangenen Saison, in der er dann eben zur Abwechslung mal fit war und auf einem richtig guten Level performt hat, diese Aktie ist gerade auf ihrem Hoch, was den Wert angeht. Wir wollen sie jetzt abgeben, bevor sie wieder sinkt. Und ich tue mich schwer, da wahnsinnig dagegen zu argumentieren, muss ich sagen.
Dann lass es doch mich gerne machen. Zu deinem Punkt noch, ja, die Hornets scheinen entweder nicht daran zu glauben, dass LaMelo fit bleiben kann, oder sie scheinen nicht daran zu glauben, dass er der Leader von einem zukünftigen, wie sie es sicher hoffen, Contender-Team sein kann. Wir sind obviously nicht innerhalb dieser Organisation. Wir wissen nicht, was hinter den Kulissen läuft. Wir wissen nicht, inwiefern da die sportlichen Gründe für sie die Überhand gehabt haben oder ob es halt andere Gründe hatte. Aber worüber wir reden können, ist das Sportliche. Und ich sehe nicht so wirklich sportliche Argumente, dich von dem Motor deiner Offensive zu trennen, wenn diese Offensive die zweitbeste der NBA war für einen Zeitraum von 3,5 Monaten. Jetzt hat man ihn weggetradet und dir bleiben Corn Knipple und Brandon Miller als deine beiden Eckpfeiler und als deine beiden besten Spieler. Was ich aber nicht checke, ist, warum du den Dude halt wegtradest, der diese beiden so ein bisschen zu den Spielern macht, die sie sein können und der den beiden ermöglicht, so zu spielen. Die Hornets waren offensiv so elitär, in meinen Augen, weil LaMelo Ball die Fäden gezogen hat und weil er dieser Motor dieser Offense war.
Lass mich das gerne kurz statistisch untermauern. LaMelo hatte in den letzten beiden Jahren ein offensives On-Off von plus 11,4 und plus 11,6, was jeweils das 99. Percentile war. Also, dass er diese Offense auf mehrere weitere Level katapultiert hat, das steht außer Frage.
Und ich weiß nicht, ob die Hornets einkalkulieren, was ihn da jetzt wegbricht. Mhm. Ich sehe nicht, dass eine Offense herumgebaut und Brandon Miller und Corn Knipple auch nur ansatzweise gut ist. Bei aller Liebe. Corn Knipple ist jemand, der vor allem von seinem Offball-Game lebt, der davon lebt, gute Looks kreiert zu bekommen von einem elitären Playmaking Guard. Und Brandon Miller ist ein sekundärer Creator, der im Open Court dominiert, wo übrigens auch LaMelo einer der besten Transition Playmaker ist und der Kapital ausschlagen kann, wenn er schon Vorteile an die Hand mitbekommt oder wenn er von weniger krassen Defendern auch verteidigt wird. Die Hornets hatten letzte Saison ein 108er Offensivrating. Wenn Knipple und Miller auf dem Parkett standen und LaMelo nicht. Wenn alle drei auf dem Parkett standen, hatten sie ein 134er Offensivrating knapp. Das ist ein Unterschied von 25 Points per Possession. Sie outscorten ihre Gegner mit über 15 Punkten auf 100. Hm. Wenn dieses Trio auf dem Parkett stand und sie wurden mit 7,4 outscored, wenn Miller und Knippe gespielt haben, aber LaMelo nicht. Das ist ein extremer Kontrast. Miller wird sich weiterentwickeln, Knippe wird sich weiterentwickeln, gar keine Frage. Aber das hat aufgebaut auf LaMelo. Die defensive Attention, die LaMelo bekommen hat, hat den beiden geholfen, dass der beste Defender des Gegners in Point-of-Attack-Situationen an LaMelo dran war, hat Knippel und Miller geholfen. Die werden ihr blaues Wunder erleben, wenn sie auf einmal verteidigt werden von dem Spieler, der sonst an LaMelo dran ist, und wenn sie auf einmal die größte und zweitgrößte Priorität haben im gegnerischen Scouting-Report und wenn sie nicht mehr diese Looks bekommen, diese Transition-Möglichkeiten. Es ist schwer, ein Wort zu fassen, und man muss sich auch wirklich Hornets-Spiele angeschaut haben, um zu verstehen, wie viel leichter LaMelo das Leben am offensiven Ende von jedem in diesem Team gemacht hat, aber vor allem für die beiden. Und es fällt mir sehr, sehr schwer, Fantasie zu haben, wie das aussehen soll, kurzfristig und langfristig, weil weder Miller noch Knippel werden mal die erste Option von einem Top-Team in meinen Augen. Und was das für die beiden und die Entwicklung dieser beiden bedeutet, das gefällt mir nicht. Und was es für Hannes Steinbach bedeutet, gefällt mir da auch nicht. Also wir wussten ja von den Steinbach-News, also von wem er gedraftet wurde, bevor wir von dem LaMelo Ball-Trade wussten. Wir hatten actually über die Hornets geredet als Team, bei dem wir Steinbach sehr gerne sehen würden. Aber das war halt auch ein bisschen daran gebunden, dass halt ein LaMelo Ball da spielt, der ihn halt immer wieder auch in Szene setzen kann. Klar, du hast jetzt Kobe White, du hast Christian Anderson Jr., der wahrscheinlich mehr Lasten übernehmen muss, als den Hornets lieb sein kann in seiner Rookie-Saison. Aber das hätte für Steinbach auch, glaube ich, eine Menge bedeutet und Positives bedeutet, in die NBA zu kommen und direkt mit einem der besten Playmaking-Guards und besten In-Szene-Setzer der NBA zusammen zu spielen. Und der fehlt jetzt halt. Und jetzt wird er halt in Szene gesetzt werden müssen von Kobe White und Christian Anderson Jr. und Con Knippel und Brand Miller. Und halt nicht mehr von LaMelo Ball. Du brauchst so einen Spieler in meinen Augen, wenn du in der NBA Erfolg haben möchtest. Das haben auch die letzten Playoffs wieder gezeigt. Das eine Team hatte in den Finals so einen Spieler, das andere nicht. Also man kann ja nicht mal sagen, boah, Point Guard ist so die tiefste Position in der NBA. Wir werden das schon irgendwie ersetzen können. Wir haben in den Finals gesehen, dass ein Team einen elitären Point Guard hatte und das andere Team nicht. Und dass das ein riesengroßer Difference-Maker war. Und es gibt Spieler mit LaMelo's G-Set. Er ist kein Top-10-Spieler, aber es gibt 10 Spieler vielleicht in der NBA. Oder lass mich so sagen, LaMelo ist einer von 10 Spielern in der NBA, der dieses G-Set mitbringt und der seine Kollegen so viel besser macht. Und du hattest einen dieser 10. Und jetzt haben sie halt keinen dieser 10 mehr. Und die Chance, dass sie einen dieser 10 nochmal bekommen, mit diesem Kern, den sie jetzt gerade haben, in ihrer Timeline, in diesem Fenster, die geht gegen null. Und dementsprechend halte ich es für einen Fehler, hier LaMelo Ball abzugeben, weil du jetzt in den nächsten Jahren nicht nochmal das bekommen wirst, was er dir gegeben hat. Du wirst es aber brauchen. Ich habe auf Twitter, das suche ich kurz raus, einen Take gesehen von einem Journalisten, das hatte der gesagt damals nach dem LaMelo Ball Anthony Edwards Draft, und das war extremst smart. Und es ist jetzt dann nochmal irgendwie gerepostet.
Werf kurz hier, zwischendurch
hier,
genau, ein.
Hier, ich hab's. Okay, ja. Von Dan Moore, Minnesota Timberwolves Beatwriter. Wenn ich es kurz übersetze, damals halt 2020, als der Draft war, meinte er, man kann es am einfachsten so formulieren: Edwards hat die beste Chance, aus diesem Draft-Jahrgang mal der beste Spieler eines NBA-Teams, eines guten NBA-Teams zu werden, während Ball die beste Chance hat, ein Spieler zu werden, der den besten Spieler des Teams besser macht. Und das ist ja die ganze Idee von LaMelo Ball, dass er seine Kollegen besser macht und dass er dafür da ist. Sein True-Shooting, sein eigenes, ist nicht berauschend, das hast du ja auch immer mal wieder angebracht, aber das ist halt nicht die Stärke von LaMelo Ball, sondern dass das True-Shooting von allen anderen herum besser wird. Und ich lehne mich jetzt mal nicht so weit aus dem Fenster und sage, das True-Shooting von Knipple und Miller und den anderen Hornets-Spielern nächste Saison wird nicht so gut sein, wie es in dieser Saison war, und die Hornets werden nicht die 7. beste Offense der NBA haben und nicht die 2. beste für 3,5 Monate der Saison, und deswegen, um das abzuschließen, halte ich das für einen Fehler.
Absolut fair. Ich kann die Sichtweise total nachvollziehen. Ich teile sie teilweise. Ich habe gerade nebenher kurz nachgeguckt, was mich interessiert hat. Die Lineups letzte Saison, weil du ja über einen Großteil der Saison Coby White noch nicht hattest. Und die Idee ist ja jetzt anscheinend. Also Coby White hat auch eine Extension bekommen. Da haue ich auch mal noch kurz die genauen Zahlen raus.
Das sah nicht schlecht aus in den Coby White Minuten. Aber es ist halt eine kleine Sample Size.
Das stimmt, genau. Also ich habe gerade Coby White Extension. Es sind 3 Jahre 74 Millionen. Finde ich ein absolut fairen Deal für Coby White. Ohne LaMelo, mit Coby, 566 Possessions, 129er Offensive Rating. Viel gegen Bench-Lineups, aber eben auch viel mit, also aus diesen x verschiedenen Lineups, die es da gab, sind die Top 4 allesamt mit Ryan Korkbrenner und Grant Williams auf der 4 und 5. Das ist halt die Idee, und es ist zumindest ein Small Sample Size statistisches Indiz, dass diese Idee auch irgendwo aufgehen könnte. Hast du noch mehr Worte zu verlieren über jetzt Hannes und Christian bei den Hornets? Oder hast du das jetzt quasi schon mit abgehandelt, als du gerade über Hannes gesprochen hast?
Ach so, viel mehr habe ich nicht zu sagen. Ich mag den Fit immer noch. So, die Hornets haben jetzt halt ein Loch auf der Position von Christian Anderson. Das heißt, wir werden ihn wahrscheinlich mehr sehen, als wenn jetzt LaMelo noch da wäre. Und ich mag den Steinbach-Fit natürlich trotzdem. Man wünscht sich aber auch immer irgendwo, dass dann auch entsprechend Big Man mit seinen Skills dann auch an der Seite von jemandem spielt, der ihn auch in Szene setzen kann. Und das sehe ich halt leider nicht so richtig. Mhm. Ich denke, Steinbachs Rookie-Season, ohne da jetzt zu viel predikten zu wollen, wäre wahrscheinlich smoother und von mehr Effizienz geprägt und von mehr guten Looks geprägt, auch an der Seite von LaMelo Ball. Und ich hätte halt Steinbach lieber in der Top 5 Offense jetzt gesehen, als in einer Offense, von der ich erwarte, dass sie halt durchschnittlich sein wird.
Fair, verstehe ich. Wollen wir noch ein paar andere kleinere News-Punkte abhandeln hier zum Abschluss der Folge?
Sehr gerne.
Ich mache mal mit Trae Young weiter, weil ich mir relativ sicher bin, dass wir da eine sehr, sehr ähnliche Meinung haben. Wir haben nach dem Trade bereits darüber gesprochen, dass wir die Idee von Trae Young in diesem insgesamt ja weiterhin jungen Roster und auch die Idee von Trae Young und Anthony Davis, wenn wir den da mit reinnehmen wollen, nicht so verkehrt finden. Etwas, das, an dem sich die, also jetzt namentlich AJ DiBanza, was ja inzwischen feststeht, dass AJ DiBanza nicht in einen Rebuilding-Hühnerhaufen reingeschmissen wird, sondern in einem Team, das mit Säulen wie Trae Young und wie Anthony Davis eine gewisse professionelle und Winning-Struktur mitbringt. Das halte ich für nicht verkehrt für seine Entwicklung. Du solltest natürlich schon gucken, dass AJ genug den Ball in der Hand hat. Das ist jetzt als Franchise deine Nummer 1 Priorität. AJ DiBanza nicht unbedingt so schnell wie möglich, aber schon natürlich im besten Fall einigermaßen schnell, aber vor allem so effizient wie möglich zu einem der besten Spieler der NBA zu machen. Das muss dein singulärer Fokus sein. Und für mich geht eine 4 Jahre 212 Millionen Dollar Extension für Trae Young ist nicht diesem Ziel untergeordnet. Ich finde die Idee von Trae Young in diesem Team nicht schlecht. Im Gegenteil, ich finde sie wahrscheinlich sogar gut. Ich finde die Idee, dass die Washington Wizards sagen, hey, wir sind jetzt fertig mit dem Tanken, wir wollen wieder relevant sein, wir wollen uns nach oben orientieren, finde ich auch nicht schlecht. Aber 4 Jahre 212 Millionen ist der absolute Wahnsinn. Da gibt es für mich keine Rechtfertigung. Zumal, wenn man bedenkt, gegen wen hat man denn hier geboten? Man hat Trae Young zur Deadline für eine Tüte Chips bekommen und hat da schon gegen niemanden geboten. Welches Team hätte Trae Young jetzt im Sommer an Max hingelegt? Ich bin hundertprozentig sicher, die Antwort ist keins. Ja, ich finde das einigermaßen katastrophal. Und ich gehe mal von aus, dass du da nicht allzu viel anders siehst.
Im Vakuum betrachtet auf jeden Fall zu viel Geld, zu großer Vertrag. Ich denke halt, dass man sich da hinter den Kulissen schon geeinigt hat, bevor man überhaupt für Trey getradet hat im Februar. Also, dass man Trey für so wenig bekommen hat, dass Trey überhaupt dann entsprechend gegangen ist. Ich denke, das war alles dann schon einkalkuliert, ähnlich wie das bei De'Aaron Fox der Fall war. Trey wusste, er kriegt es nicht in Atlanta. Also sucht er gemeinsam mit seinem Team einen Partner raus, von dem er genau weiß, dass er das Geld dann dort bekommen kann. Und jetzt ist halt, wie bei Fox es auch der Fall war, der Moment gekommen, wo das dann offiziell gemacht wird. Also es hat mich überhaupt nicht geschockt. Alles daran, was jetzt nach diesem Trade passiert ist, war vorhersehbar und erwartbar. Und dementsprechend sollte das jetzt hier für niemanden eine große Überraschung sein. Ändert aber nichts an dem Fakt, dass ich nicht so ganz verstehe, was sich die Wizards dabei denken. Ändert aber wahrscheinlich auch nichts an dem Fakt, dass die Wizards ja jetzt ein kompetitives Team haben werden. Und da schadet Trae Young auf jeden Fall nicht. Und du hast gesagt, diese Experience, diese Erfahrung, dass er ja auch schon mal in den Conference Finals war, dass er weiß, was es braucht, um ernsthaft einen Winning Basketball zu spielen, wird dem Team helfen. Und auch ein Trae Young ist jemand, der das Leben für seine Kollegen leichter macht, der sie in Szene setzt, der defensive Aufmerksamkeit auf sich zieht, von der andere Spieler profitieren können. Und ich denke, davon werden auch die Wizards-Spieler profitieren. Wir haben es bei den Hawks gesehen. Sicherlich sah das auch gerade in der regulären Saison lange Zeit gut aus, auch ohne Trae. Aber die Playoffs haben dann auch gezeigt in Atlanta, dass ein Nikhil Alexander Walker kein primärer Creator ist, dass ein Jalen Johnson kein primärer Creator ist, dass Dyson Daniels kein primärer Creator ist und dass all diese Dudes auch irgendwo davon profitiert haben, dass Trae halt dieser Creator ist und diese Attention bekommt und diese Würfe freispielt und sie immer wieder in Szene setzt. Und ich denke, dass die Wizards profitieren werden davon, gerade jetzt in den nächsten Jahren am Anfang dieses Vertrags, dass Trae da ist und dann kannst du halt schauen, ob die nach hinten raus dann eventuell abgibst, noch irgendwie den Pick dranhängst, um dann aus diesem Vertrag rauszukommen. Ich hasse es jetzt nicht, aber ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht.
Wie sieht's denn mit der anderen Max oder Near Max Extension aus? Da ist jetzt natürlich dein Spezialgebiet. Austin Reeves, 4 Jahre, 185 Millionen. Was sagst du zu diesem Schritt der Lakers, der sicherlich ähnlich wie die Trae Young-Geschichte irgendwo zu erwarten war?
Hat mich nicht wirklich überrascht. 4 Jahre, 185. Eine Spieleroption für die 2029-30er Saison, dass er seine 14,9 Millionen Spieleroptionen declined, war zu erwarten. Es ist zu viel. Ein Max-Vertrag für einen maximal vielleicht Top 25 Spieler der NBA, also für einen Spieler, der kein Top 20 Spieler in der NBA ist, hier einen Max-Vertrag rauszuhauen. Es ist zu viel, aber ich bin jetzt auch nicht pissed. Ich freue mich, dass er da ist. Es war keine Option, ihn zu verlieren. Er hat immer wieder auch in den letzten Wochen und Monaten darüber geredet. Tolle Story. Undrafted. Seine gesamte Karriere bisher in LA gespielt. Ich habe damals, als ich das erste Mal akkreditiert war, 2022 in LA, immer gesehen, wie er sich bevor LeBron und bevor Davis und bevor alle draußen waren, mit Phil Handy gearbeitet hat an der Seitenlinie. Und man konnte gerade als Lakers-Fan es auch immer wieder sehen, dass er sich von Jahr zu Jahr verbessert und dass das in die richtige Richtung geht. Und seine Entwicklung ist grandios. Er will ein Laker sein, die Lakers wollen ihn, die Lakers-Fans lieben ihn. Wir waren bei einem G-League-Game jetzt im Februar in L.A. da an einem Mittwoch, einem random Mittwochabend. Und da saß halt einfach Austin Reeves an der Seitenlinie als einziger Lakers-Spieler und hat dazu geguckt in Lakers-Trainingsklamotten. Es ist einfach eine schöne Story mit ihm und er ist einfach jemand, der nach L.A. gehört und der sich mit Luca versteht. Die Lakers, wie gesagt, hatten keine andere Wahl. Und da gibt's dir dann halt den Max. Ich bin nicht böse darüber, wenn man die ganze Situation betrachtet. Und was auch wichtig ist, bevor irgendeiner sagt, damit verbaut man sich jetzt jegliche Flexibilität im Sommer. Dieser Vertrag jetzt hat keinen Einfluss auf die Flexibilität der Lakers in diesem Sommer. Reeves hatte ein Cap-Hold von 20,9 Millionen und der ist in den Büchern drin. Egal, ob er jetzt für 20 Millionen oder für 21 Millionen Jahresgehalt oder 25 Millionen Jahresgehalt oder 30 Millionen Jahresgehalt oder jetzt den Max unterschreibt. Was in den Büchern für diesen Sommer zählt, ist der Cap-Hold. Die Lakers werden den Kader auffüllen, werden ihren Cap-Space nutzen und danach wird Austin Reeves gesigned für diesen Vertrag. 41 Millionen jetzt im ersten Jahr. Wichtig ist halt, diese 41,3 Millionen, die er jetzt im ersten Jahr verdient, die sind jetzt nicht dann für diesen Sommer in den Büchern und haben nicht jetzt den Impact darauf, was die Lakers in diesem Sommer machen können. Langfristig ist es eine andere Geschichte. Nächstes Sommer zum Beispiel. Ein Grund mehr für die Lakers jetzt in diesem Sommer, einiges damit zu machen. Langfristig natürlich macht es das schwerer, einen Contender drumherum zu bauen, um dieses Reeves-Doncic-Duo, wenn beide einen Max verdienen. Aber jetzt für diesen Sommer hat sich nichts an den Chancen der Lakers geändert, wie auch immer groß diese Chancen auch sein mögen, hier ein richtig gutes Team zusammenzustellen. Und ich freue mich auf die nächsten Tage und hoffe, dass mit Beginn des 1. Julis dann die Lakers entsprechend einen guten Job auch machen werden, diesen Capspace optimal zu nutzen.
Isaiah Hartenstein hat ebenfalls eine Extension bekommen. Das ist sicherlich ein großer Punkt, den wir jetzt noch ansprechen müssen. Zusätzlich zu dem Vertrag, den er noch hatte für die kommende Saison, bekommt er jetzt 3 Jahre und 75 Millionen anschließend noch obendrauf. Das heißt, insgesamt sind wir bei 5 Jahren und 134 Millionen guaranteed für Isaiah Hartenstein. Und was ich sehr interessant fand, was Shams in seine Meldung mit reingeschrieben hat: a unique mutual option that allows both parties to rework the agreement again in 2028 prior to the final season. Also quasi sowohl eine Spieleroption als auch eine Teamoption für die 2028er-29er Saison, was dann die potenziell letzte dieses Deals eben wäre. Interessante Konstellation. Ich denke, ein fairer Wert für Isaiah Hartenstein und für das, was er für dieses Team bedeutet. Also ein klares Zeichen der Thunder, dass er die Priorität war in Sachen Resigning in dieser Offseason. Die Personalie Lu Dort ist jetzt dementsprechend noch offen. Man hat sowohl Aaron Wiggins nach Atlanta als auch Isaiah Joe nach Detroit für, ich glaube, es waren jeweils 2 Second-Round-Picks, gedammt, um jetzt eben diesen zusätzlichen Hartenstein-Vertrag möglich zu machen. Für Isaiah natürlich cool, dass er hier jetzt bei seiner wahrscheinlich präferierten Anlaufstelle bleiben kann. Für die Thunder cool. Wir hatten das ja jetzt auch in unserer so eine Art Off-Season-Preview, die wir gemacht haben, also die Verabschiedung von den Thunder, als sie dann ausgeschieden waren in den Western Conference Finals, gesagt, dass das in unseren Augen Priorität haben sollte, dass Isaiah bleiben sollte, dass er ein wichtiger Bestandteil dieses Teams ist. Und das haben die Thunder jetzt hier mit diesem Move unterstrichen. Also ich denke mal, ein Win-Win für beide Seiten. Oder hast du von einer der beiden Seiten aus Teamsicht oder aus Spielersicht hier großartig was auszusetzen?
Überhaupt nicht. Ich habe dem Ganzen auch nichts hinzuzufügen. Guter Deal für die Thunder. Auch nicht der einzige Deal der Thunder in den letzten Tagen. Und sehr guter und verdienter Move. Auch hier von Isaiah Hartenstein. Ich hatte keine großen Hoffnungen, auch jetzt aus Lakers Sicht, die auch einen Big Man brauchen, dass er in irgendeiner Art und Weise Free Agent wird oder auch nur zur Debatte steht, dass Hartenstein eventuell das Team wechselt. Dementsprechend keine Überraschung hier. No-Brainer für die Thunder, ihn auch hier jetzt langfristig im Team zu behalten.
Und ansonsten, ich scroll gerade nochmal bei Twitter durch, aber ich glaube jetzt nichts Großes, worüber wir unbedingt noch sprechen müssten. Coby White haben wir angesprochen. Mark Williams bekommt einen neuen Vertrag in Phoenix. José Alvarado bleibt bei den Knicks, was zu erwarten war, denke ich. Al Horford bleibt bei den Warriors, lehnt seine Spieleroption ab und unterschreibt einen neuen 2-Jahres-Deal. Alles irgendwie, ja, business as usual. Die Mavs vielleicht, ganz kurz, das fand ich interessant. Neuer Head Coach, Dusty May, der bisherige Head Coach der Michigan University, der die March Madness gewonnen hat jetzt kürzlich. Erstens, Dusty May hört sich an wie ein Revolverheld aus dem Wilden Westen, weswegen er perfekt nach Dallas, Texas passt. Und zweitens hat der Mann eine ziemlich coole Geschichte. Also war vor wenigen Jahren, hat jetzt 2 Saisons bei Michigan gehabt. Davor bei Florida Atlantic. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die Division 1 sind oder vielleicht sogar Division 2. Aber zumindest nicht so in diesen ganz relevanten Sphären. Neuer Head Coach, was man so hört von Leuten, die sich mit College Basketball auskennen, ist er ein sehr moderner Coach, was so Analytics angeht und so weiter. Hat dann aber eben doch ein Michigan-Team mit einem ziemlichen Oldschool-Ansatz zu einer Championship jetzt am College geführt. Die Mavericks haben an Position 9 im Draft Morris Johnson, also einen Schützling bei Michigan von Dusty May, gedraftet. Wir können jetzt natürlich nicht inhaltlich großartig beurteilen, erstens, weil man das bei Coaches generell oftmals schwierig kann, zweitens, weil wir beide keine College-Basketball-Experten sind, aber ich würde dazu tendieren, dass das ein cooler Schritt ist für die Mavericks, hier jetzt einen Rookie-Headcoach reinzuholen. Jemand, der ja offensichtlich mit jungen Spielern gut kann, der Cooper Flagg und Derek Lively und Co., jetzt dann eben auch Morris Johnson mit diesem Top-10-Pick, in die nächsten Jahre führen soll, fand ich eine interessante Personalie irgendwo. Und ich würde dazu tendieren, das hier als positiv abzustempeln. Hm. Das war noch so eine Personalie, wo ich gerne ganz kurz was zusagen wollte. Aber ansonsten sind wir von mir aus durch für heute.
Von mir aus auch.
Alright, dann, liebe Freunde, wünschen wir euch ein gutes Überstehen dieser restlichen Hitzewelle und einen schönen Start in die kommende Woche. Wir werden uns natürlich auch nächste Woche wieder hören. Es gibt jetzt noch keine Versprechungen, wann und in welcher Kapazität. Ich denke, da sollten wir jetzt einfach mal abwarten, was eventuell in den nächsten Tagen noch so passiert. Es scheint ja viel zu passieren in der NBA. Und dann ist natürlich spätestens am, wann ist der erste? Am Mittwoch, am 1. Juli, der große Free Agency Stichtag. Ich denke, da dürfen wir mit einigen Verlängerungen vielleicht wechseln, rechnen, einiges, was es da noch zu besprechen gibt. Wir haben Bock, das zusammen mit euch zu tun. Wir hoffen, ihr habt Bock, das zusammen mit uns zu tun. Bis dahin, checkt gerne Patreon aus, checkt gerne Holy aus, wie immer. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Double Step Back out. Ciao.
Ciao.
So, Freunde, wie angekündigt, ein kleines Special Segment am heutigen Tag. Die Bestrafung unserer diesjährigen Fantasy-Liga. Ich spiele Fantasy-Basketball, das wissen viele tatsächlich nicht. Und die, die es wissen, vergessen es dann wiederum. Der Letztplatzierte, ein gewisser Nico, wurde dazu verdonnert, hier in diesem kleinen, aber feinen Podcast aufzutreten und sich im Grunde verteidigen zu müssen für den Stuss, den er da fabriziert hat, wie es sein konnte. Und die Ehre habe ich jetzt. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, Lorenzo, was wäre denn passiert, wenn du Letzter gewesen wärst? Please. Der Vollständigkeit halber, ich bin Vierter geworden diese Saison, was eine durchaus nicht glorreiche Platzierung war für mich. Aber hey, wir sammeln uns im Sommer, die Lorenzo und Hawks. Wir kommen stärker zurück, da dürft ihr drauf vertrauen. Aber ich darf begrüßen einen Special Guest bei Double Step Back. Nico, mein Freund, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich bin auf jeden Fall froh, die Ehre zu haben, im Double Step Back Podcast mal ein Gast zu sein. Es sind auf jeden Fall nicht die Umstände, die ich mir erhofft habe. Aber ja, gehen wir einfach mal rein. Ich habe nicht viel zu sagen.
Du wirst gleich das eine oder andere zu sagen haben müssen. Wir haben es gesagt, du bist Letzter geworden. Die West African Ballers, wie heißt dein Team, ja?
Das sind die West African All-Stars.
Die West African
All-Stars. Also viele vergessen es. Wirklich, das vergessen echt viele Leute so, aber ja.
Ja, wir haben gerade schon ein bisschen so eine kleine Vorbesprechung gemacht und haben festgestellt, erschreckt fast schon festgestellt, dass du von den Total Points Top 10 Spielern, die wir in unserer Liga hatten, Platz 1 natürlich Nikola Jokic, das wird schätzungsweise bei allen von euch, die irgendwie in der Points League zugange sind, so gewesen sein. Platz 2 bei uns in unserem Scoring-System war Jalen Johnson, den guten Mann hattest du bei dir im Team. Platz 5 war Scotty Barnes, den hattest du bei dir im Team, hast ihn dann aber wiederum weggetradet, was jetzt gleich einer der Rechtfertigungspunkte sein wird. Und Platz 10 war Kate Cunningham, auch den hattest du bei dir im Team. Also wir fragen uns immer noch ein bisschen, wie das sein kann, dass man 3 der Top 10 Spieler der gesamten Liga über weite Strecken der Saison A gedraftet hat, B über weite Strecken der Saison im Kader hat und am Ende trotzdem Letzter wird.
Die Frage stelle ich mir auch. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das hinbekommen habe. Ich hatte wirklich lange Zeit ein richtig gutes Team. Ich habe angefangen als Dritter. Dann haben sich gefühlt alle meine Spieler auf einmal verletzt. Und dann habe ich ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Und ich war ein bisschen beeinflusst von Nico Harris. Deswegen, wir kommen gleich zu den Entscheidungen. Aber war Quatsch. War echt Quatsch.
Du hast Ryan Rollins, du bist ja Bucks-Fan, kann man zur Vervorstellung sagen.
Ich war Bucks-Fan. Ich war Bucks-Fan. Ich bin Giannis Antetokounmpo-Fan.
Okay.
Da, woher er hingeht, dieses Jahr gehe ich hin. Ich kann, was diese Front Office gemacht hat, kann ich nicht mehr vertreten. Deswegen war ich Bucks-Fan.
Lass uns doch da, wo würdest du dir als Giannis-Fan, aus Giannis-Sicht, wo würdest du dir wünschen, dass er hingeht, für ihn persönlich?
Für ihn persönlich fände ich ein Win-Now-Team extrem krass. Also, wenn die Thunder jetzt sagen, okay, Chet passt nicht mehr, Lou passt nicht mehr und wir haben noch irgendwelche Picks, weil sie sowieso 5000 Picks haben und irgendwelche jungen Spieler, die wir abgeben können. Oder die Heat, wenn die jetzt sagen, wir holen uns ein paar Spieler, wäre auf jeden Fall sehr interessant. Aber wenn es zu den Jazz oder so geht, dann fange ich an zu heulen. Und ich muss auch anmerken, ich habe einen sehr engen Freund, der ist Celtics-Fan. Mhm. Und da sieht man ja die Rivalität, also von früher noch. Und ich habe paar Rumors gesehen, dass Giannis vielleicht zu den Celtics gehen könnte. Und ich sage euch, wenn das passiert, schaue ich kein NBA-Basketball mehr. Dann war's das mit mir.
You heard it here first. Okay, du hast dir im Laufe der Saison als Bucks-Fan hast du Ryan Rollins noch einmal
mehr beobachtet als wir anderen. Muss man dir Props geben. Du hast jetzt frühzeitig erkannt, dass der Mann eine sehr, sehr geile Saison gespielt hat. Du hast ihn dir reingeholt bei den Waivern. Und dann hast du ihn irgendwann, als er weiterhin 45 Punkte geaveraged hat, einfach wieder gedroppt. So, das ist, glaube ich, die erste dumme Entscheidung, über die wir sprechen müssen. Verteidige dich.
Das ist ehrlich eine sehr dumme Entscheidung gewesen. Ich hatte ihn, er hat sehr gut performt. Irgendwas hat mir gesagt, dass er jetzt einen Drop-off haben wird, weil die Bucks in Tank-Modus gehen, weil Giannis wieder verletzt war. Und ich habe halt einfach die falsche Entscheidung getroffen. Ich hätte vielleicht jemanden wie DeMar DeRozan oder so droppen können, weil der Typ ist 60 oder so. Das hat echt keinen Sinn gemacht. Ich habe den das ganze Jahr in meinem Team gehalten. Ich habe Ryan Rollins gedroppt, aber ihn in meinem Team behalten. Das habe ich auch nicht. Also ich verstehe auch nicht, was ich da gemacht habe. Das ist jetzt schon lange her, deswegen kann ich jetzt so sagen, ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Ich kann es nicht mehr erklären.
Zweite dumme Entscheidung und wahrscheinlich größte dumme Entscheidung. Ich habe es gerade schon angesprochen. Scotty Barnes, Platz 5 in den Total Points in der gesamten Saison. Ich überlege gerade, ich scroll gerade hier durch seinen Gamelog durch, ob er überhaupt ein Spiel verpasst hat. Ein Spiel hat er verpasst, zwei. Ja, der Mann hat 2 Spiele verpasst in der gesamten Saison, hat 57 Punkte geaveraged. Also war so eine der größten Banks, die man überhaupt haben konnte. Und dann hast du dir gedacht, spielt 3 Positionen, muss man auch dazu sagen. Also bei uns in der Liga ist es auch immer wichtig, genug Spieler in die Aufstellung reinzukriegen, eine gewisse positionelle Flexibilität zu haben. Der Mann spielt Small Forward, Shooting Guard und Power Forward. Und du dachtest dir aber, hey, Scotty Barnes und DeAndre Ayton, der zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich richtig erinnere, so knapp über 40 war im Average, für Stephon Castle und Onyeka Okongwu, die beide so in dieser 45-plus-Range waren, dachtest du dir, hey, das ist doch ein geiler Move. Hast damit, Shoutout Dani, liebe Grüße an der Stelle, der Dritte geworden ist, der auch noch vor mir gelandet ist, als Rookie in der Liga, was mir natürlich dann auch nochmal deutlich mehr wehgetan hat, der Nikola Jokic draften durfte, hast du ihm einfach noch einen anderen Top-5-Spieler geschenkt. Verteidige.
Ich bin auf jeden Fall nicht stolz drauf. Ich bin überhaupt nicht stolz drauf. Ich muss aber dazu sagen, ich glaube, letztes Jahr hatte ich Scotty Barnes auch. Das Problem bei ihm letztes Jahr war, er war gegen Ende der Saison extrem lange verletzt. Und ich glaube, als er dann ein Spiel gemisst hat, habe ich dann ein bisschen Panik geschoben und habe mir gedacht, okay, wenn ich einen von diesen 3 jetzt traden muss, weil ich musste einen von denen traden für ein bisschen mehr Kadertiefe, weil außer den 3 hat keiner was gemacht. Also nochmal kurze Side-Note, ich hatte DeMar DeRozan das ganze Jahr. DeMar DeRozan. Habt ihr irgendwas von ihm mitbekommen dieses Jahr? Okay. Ich musste einen von den 3 traden, also entweder Jalen Johnson oder Kate oder Scotty. Und ich hatte halt die Bedenken, dass er sich wieder verletzt. Ich hatte auch ein bisschen die Hoffnung. Und um mir dann halt ein bisschen Tiefe zu holen, habe ich mir dann halt gedacht, ich trade den. Aber ich bin auch nicht stolz drauf.
Ein Teil des Aufruhrs, der dann natürlich durch die Liga geschwappt ist, war ja, dass du, selbst wenn du zu dem Schluss kommst, Scotty Barnes zu traden in dem Moment, was ich für Quatsch halte, aber ja, was man sicherlich irgendwo vertreten kann, dann war das ja ganz weit weg von dem besten Paket, das du irgendwo hättest bekommen können. Also was hat dich denn dann davon abgehalten? Ich weiß noch, erneutes Shoutout Brizzy, der hat sich sehr, sehr darüber aufgeregt, dass er dir anscheinend mehrere Angebote für Scotty Barnes gemacht hat. Und dann hast du aber dich für Castle und Okongwu entschieden. So, warum hast du da nicht den Markt? Und du hast vorher Nico Harrison angesprochen. Das hatte schon was vom Luca-Trade damals.
Ich weiß ganz genau, was für Angebote ich von Brizzy hatte. Ich hatte richtig gute Angebote von Brizzy. Das Problem war, ich wollte Brizzy nicht gönnen. Die haben am Ende trotzdem gewonnen. Also hat es irgendwie nichts gebracht. Aber ich habe mir gedacht, ich helfe dem Rookie ein bisschen aus. Okongwu und Castle waren davor in meinem Team. Ich wollte die beiden zurück, weil die Spieler, die ich von Brizzy bekommen hätte, war ich mir nicht so sicher. Und wie gesagt, ich wollte ihm einfach nicht gönnen. Aber ja, hat am Ende sowieso nichts gebracht. Ne? Also, was soll ich sagen?
Und man muss auch dazu sagen, jetzt an der Stelle, ich weiß, dieses Format ist dazu gedacht, dass du geroastet wirst und auch völlig zu Recht. Aber erstens, und das war ziemlich cool, wir hatten einfach eine sehr, sehr knappe Liga. Ich weiß noch, dass selbst ich habe mir keine riesigen Sorgen gemacht, weil ich einfach in mein Team vertraut habe und weil Nelly gefühlt, also denkt mal kurz an einen Spieler, den ihr als verletzungsanfällig einstufen würdet. Nelly hatte sie alle in seinem Team. Also ich hab mir da keine großen Sorgen gemacht. Aber wir hatten wirklich, bei mir ging's los, Platz 4 bis dann eben bis zum 8. Platz runter. Und vor allem diese 8, 7, 6, 5 Range. Es war wahnsinnig knapp dieses Jahr, was cool war. Es war wirklich bis zum Ende spannend. Und das gehört auch immer ein bisschen mit dazu. Das habe ich jetzt auch dieses Jahr sehr erfahren. Es ist einfach immer eine gewisse Lotterie, was Verletzungen angeht. Du hast zum Beispiel Jalen Williams, bei dem ja am Anfang der Saison zum Draft-Zeitpunkt feststand, dass er verletzt war. Aber bei dem hat niemand halt kommen sehen, dass er im Grunde eine komplette Null ist diese Saison. Ich weiß noch, ich hatte ihn auch sehr hoch auf meinem Board. Das war ein absolut valider Pick. Dann hast du, du hattest Porzingis zum Beispiel noch gedraftet, wo man im Nachhinein natürlich auch sagen kann, boah, das war dämlich. Ich weiß auch noch, ich hatte Porzingis bei mir relativ hoch auf dem Board. Das ist ein Gamble, was sich dann auch mal auszahlen kann, könnte. Du hattest ein bisschen Pech mit Darius Garland und dann auch einfach generell mit Verletzungen im Laufe der Saison. Es ist immer irgendwo auch eine Sache von Glück und Pech und deswegen. Aber hey, jetzt stehst du hier, du musst lernen. Wie ist deine Liga-Historie? War das jetzt deine dritte Saison bei uns oder zweite? Ich weiß auf jeden Fall noch, in deiner Rookie-Season warst du Vierter oder Dritter sogar.
Das war meine zweite Saison.
Genau, also du warst letztes Jahr Rookie bei uns, bist Dritter geworden direkt. Ja, dann bist du vielleicht ein bisschen übermütig geworden und jetzt kam der Fall.
Also wie gesagt, letztes Jahr war ich Dritter. Ich habe da auch nicht die besten Entscheidungen getroffen, das weiß ich noch. Da gab es auch ein bisschen Stress im Group-Chat, aber war mir eigentlich ziemlich egal. Dieses Jahr, ich glaube, wie ihr nicht schwer erkennen könnt, bin ich Achter geworden von 8 Leuten. Aber wir lernen daraus. Ich mache mein Handy auf D&D. Ich nehme keine Trade-Requests mehr an für nächstes Jahr. Ich sag's jetzt schon mal voraus.
Kein einziger Trade?
Nicht ein.
Okay.
Außer mein Spieler, keine Ahnung, hört auf mit Basketball oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich mache keinen Trade. Ich nehme mein Team, ich drafte dieses Team und dann vertraue ich da rein. Und dann schaue ich, wo ich rauskomme. Weil so habe ich es letztes Jahr gemacht. Hätte ich da keine dummen Trades gemacht, wäre ich Erster geworden. Und dieses Jahr war, wie Lorenzo schon gesagt hat, wirklich sehr knapp. Also ich war auch mal zeitlang Dritter und Zweiter. Problem ist dann halt gewesen, eine Woche lang waren 3 Spieler verletzt. Die 3 Spieler, die gut waren bei mir, der Rest war nicht gut. Und auf einmal war ich Achter. Und dann bin ich da nicht mehr rausgekommen. Aber ich lerne draus. Nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall nicht hier sitzen. Wenn ich nächstes Jahr hier sitze, dann war nächstes Jahr meine letzte Fantasy-Saison. Ich meine das ernst. Ich nehme da keine Gefangenen mehr.
Alright. Kurzes Abschiedswort noch. Shoutout an die Balingen Falcons, von denen du ein Teil bist. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die Landesliga hier nochmal, an ganz offizieller Stelle. Und ja, danke Nico, dass du dich gestellt hast, deiner Bestrafung, dass du am Start warst. Und ja, hoffentlich hören wir dich nicht nochmal. Oder aus anderen Gründen, oder halt wegen deiner geballten NBA-Expertise.
Also ich habe schon gesagt, wenn Julius oder Lorenzo mich hier als Gast möchten oder als Experten, um eine bessere Meinung reinzubekommen, weil also ich objektiv gesehen finde, ich habe eine bessere Basketball-Meinung als Lorenzo. So. Aber wie gesagt, danke, dass ich hier sein durfte. Hoffentlich nächstes Mal bessere Umstände. Shoutout Balingen Bucks, Shoutout Balingen Falcons, 3-3-6 on top dieses Jahr. Wir gehen crazy.
Ich verspreche dir jetzt hier, ohne es mit Julius abgesprochen zu haben, wenn Giannis nächste Saison bei den Celtics spielt, darfst du in den Podcast kommen und einen Rant ablassen.
Wenn Giannis Antetokounmpo nächstes Jahr bei den Boston Celtics spielt, dann wird es hier eine Triple-Stepback-Folge von mir geben. Und ich werde hier eine Stunde lang, werde ich euch anschreien. Ich sag am besten nichts mehr jetzt.
Alright, Freunde, das soll es gewesen sein. Jetzt an dieser Stelle einfach vielen, vielen Dank wie immer fürs Einschalten, für all die Liebe. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Double Step Back out. Ciao.
Werbung.
A colossal monster, a city in ruins, no way out, except inside of the all-electric Toyota CHR. John Cho stars in Escape. Test drive Toyota's new all-electric family today. Toyota, let's go places.
Werbung Ende.